Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen wunderschönen guten Morgen, Südtirol, und ein schönes Wochenende. Was macht mich stark? Was macht uns stark? Zu dieser spannenden Frage findet in Lana an diesem Freitag, am 27. März jetzt, der heurige Tag der Sportpsychologie statt. Was macht uns mental stark? Und nach Lana, also fast zu sich heimgeholt, hat die Veranstaltung eine der erfolgreichsten und sicherlich sympathischsten Sportlerinnen, die wir in Südtirol je hatten und haben, die ehemalige Hürdenläuferin, mehrfache Italienmeisterin und heute Sportpsychologin, vor allem auch dreifache Mami, Monika Niederstädter. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen an alle.
Ewig lange her, dass wir uns vom Sehen her damals noch zu Studienzeiten, ich weiß gar nicht, ob du mich registriert hast, ich habe dich halt registriert, in Innsbruck draußen, da hast du an der USI immer auf der Bahn trainiert.
Ja, genau. Das ist ewig her.
Das hört sich ganz wehmütig an, ist das nett?
Ganz ein kleines bisschen.
Ist natürlich die Frage nach innerer Stärke, ich habe es vorhin gesagt, nach innerer Stärke, der wir heute so ein bisschen nachgehen mit dir in diesen kommenden 2 Stunden auch. Die Frage nach Entspannung, du bist nämlich inzwischen auch ganzheitliche Entspannungstrainerin, und die Frage nach dem, was seit der USI in Innsbruck draußen aus dir geworden ist und was dich heute auf Trab hält, wenn es nicht mehr die 400 Meter Hürden sind. Freut mich sehr, dass du da bist zu diesem Frühstücksratscher bis 12.
Ja, danke, ich freue mich auch sehr.
Ein Sonntagvormittag hier auf Südtirol 1, durch den wir uns mit der Sportpsychologin und ehemaligen Hürdenläuferin Monika Niederstädter ratschen, in Feuer und Flamme, in diesem ersten Sonntagsfrühstück im Frühling offiziell, in diesen 2 Stunden jetzt von 10 bis 12 an so einem Sonntag wie heute. Während du hier mit mir ratschst, Moni, was versäumst du in dieser Zeit bei dir daheim? Was ist da los?
Na, das hängt ganz davon ab. Also am Sonntag schauen wir es eigentlich oft ganz gemütlich zu nehmen, einfach einmal die Zeit mit der Familie zu genießen. Bei schönem Wetter machen wir Ausflüge, aber es ist auch so, dass ich am Wochenende allem schaue, ein bisschen Zeit für mich zu haben und zum Beispiel ein bisschen laufen zu gehen oder so, und deshalb genießen Sie sicher auch die Zeit einmal ohne mich.
Liegt ihr dann so zu fünft im Ehebett oder so, wie wir das früher gemacht haben mit meinen Eltern?
Ja, ja, ganz oft. Sonntagmorgen ist so ein Klassiker, dass wir dreien noch alle, so wie wir aufwachen, dann im großen Bett zusammen kuscheln. Und das ist uns der Highlight der Woche, muss ich sagen.
Das ist schön. Als dreifache Mami arbeitest du ja momentan so 2 Tage die Woche, glaube ich. Habe ich im Kopf?
Ja, nicht einmal. Eigentlich so 1,5 Tage.
Mhm. Und hauptsächlich im Therapy-Team. Sagt ihr Therapy-Team?
Wir sagen eigentlich Therapy-Team. Ja, das ist eine Gemeinschaftspraxis in Meran, wo Physiotherapeuten, eine Logopädin, eine Ernährungsberaterin und eben ich als Sportpsychologin arbeiten. Und muss ich sagen, das gefällt mir ganz, ganz gut.
Wer braucht dich da?
Hauptsächlich Leistungssportler, aber nicht immer. Und bei den Leistungssportlern, sowohl Jugendliche als auch schon vielleicht ein bisschen ältere, zwischen 20- und 30-jährige Profisportler, die einfach Hilfe suchen im mentalen Bereich, die vielleicht Probleme haben, sich zu konzentrieren, oder gerade eben das Problem haben, im Wettkampf nicht die optimale Leistung abrufen zu können. Und da sind wir eben auch schon beim Thema mentale Stärke. Das spielt eben ganz eine große Rolle in meiner Arbeit.
Was ist die größte Ablenkung für Sportlerinnen und Sportler?
Das ist ganz unterschiedlich, aber grundsätzlich stelle ich fest, dass die meisten Sportler einem extremen Druck ausgesetzt sind und sie können dann mit dem Druck eigentlich ganz oft nicht umgehen. Sie hören dann so als Kommentare, ja, dir fällt es im Kopf oder konzentrier dich mal oder streng dich mal an, aber sie kriegen keine konkreten Hilfestellungen, wie sie jetzt damit umgehen und sich vielleicht konkret konzentrieren oder vielleicht konkret entspannen können und so weiter.
Da ist dieses Zauberwort Visualisieren auch so ein Schlagwort, da sprechen wir später vielleicht noch drüber. Was ist das, was du so sehr an deiner Arbeit liebst?
Mir gefällt einfach gut, dass ich so meine Passion in meinem Leben, das ist der Sport, und meine Ausbildung, das ist die Psychologie, in meinem Beruf verbinden kann. Also ich merke, es ist wichtig, dass ich eine Basis habe von meinem Psychologiestudium her und von meiner Ausbildung zur Sportpsychologin und Mentaltrainerin. Aber mindestens genauso wichtig ist meine Erfahrung, die ich selber als Leistungssportlerin gemacht habe. Also ich verstehe, was es heißt, bei der Weltmeisterschaft an den Start zu gehen. Ich weiß, was es heißt, aufgeregt zu sein, Druck zu haben, Versorgungsängste zu haben. Und ich glaube, deshalb kann ich mich auch recht gut einfühlen in die Athleten.
Mit Druck kommt ja nicht jeder gleich gut zurecht. Was für Sportler gilt, das gilt auch für uns im alltäglichen Leben und das gilt auch für Kinder. Du, Moni, warst immer eine, die als Kind Vollgas gegeben hat und der es gut dabei ging. Das hören wir von Monika Niederstädter im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück in knapp 5 Minuten. Mindestens 2-mal die Woche brauche ich auch heute noch meinen Sport. Das sagt die frühere Hürdenläuferin Monika Niederstädter aus Lana, mit der wir uns durch diesen Sonntagvormittag ratschen, heute hier in Feuer und Flamme, im Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Also so oft müssen mich meine 3 Kinder schon entbehren können, das brauche ich. Was machst du da dann?
Ja, also ganz oft laufen wir, einfach weil es am schnellsten geht. Aber zum Beispiel ist der Mittwochvormittag so ein bisschen mein Sporttag. Da treffe ich mich mit der Gerti Bacher, mit meiner früheren Trainingskollegin und Freundin. Sozusagen wir 2 Pensionistinnen. Treffen uns am Sportplatz und laufen ein paar Runden, ratschen ein bisschen, machen dann ein Zirkeltraining. Weil ich einfach gesehen habe, so das Rumpftraining, die Rumpfstärkung, der kommt einfach grundsätzlich bei uns alle zu kurz. Und ich mit meinem Hohlkreuz und mit den ganzen Kindern, die ich umtrage, brauche das ganz stark. Und auch wenn ich nicht unbedingt gar die Lust habe, in den Kraftraum zu gehen, mache ich das.
Vor allem den Rücken stärken, also dann mit der Oberkörper, Bauch. Okay.
Aber ich gehe auch im Winter gern langlaufen, Skifahren oder Radlfahren im Sommer, also so alles ein bisschen.
Du warst immer ein Multitasking-Kind. Also du hast immer mehrere Sportarten gemacht, sogar wettkampfmäßig mehrere. Da waren Skifahren, glaube ich, dabei, Tennis.
Ja.
Dann warst du ein Musikschulkind, ein Jungschachkind. Du sagst aber, du hast es gebraucht selber, dich hat es sehr glücklich gemacht. Aber das packt nicht jedes Kind.
Ja, das habe ich auch erst jetzt so für mich als Mami lernen. Für mich war es ganz normal in meiner Kindheit, alle Sachen auszuprobieren, wozu ich Lust habe. Zum Glück haben mich meine Eltern das gelassen, haben mir das ermöglicht. Ja, und ich war wirklich voll ausgebucht, die ganze Woche. Aber ich habe das genossen. Also mir hat eigentlich nichts gefehlt, vor allem, weil der Sommer frei war. Also im Sommer, da war ich den ganzen Tag, den ganzen Sommer in der Sommerfrische und da ist wirklich leicht gespielt worden. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen der Unterschied zur heutigen Zeit, wo die Kinder im Sommer ja auch alle so fest verplant sind.
Mhm.
Und jetzt zum Beispiel bei meiner großen Tochter Sigi, sie hat gerne ein paar Aktivitäten, aber das dürfen ja nicht zu viele sein, weil sie einfach ihre Ruhe braucht, ihre Zeit zum Spielen, sich zu erholen und Zeit für sich. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung, als Eltern zu merken, wie viel packt mein Kind, wie viel braucht mein Kind und was tut meinem Kind gut.
Wie hast du das bei Helena gemerkt? Helfen wir ein bisschen Eltern, die Grenze zu erkennen?
Ja, also sie war von Anfang an, in einem gesagt, ja, ich glaube, sie kompensiert mich. Also sie bremst mich einfach ein bisschen her. Bei mir war einmal so ein Leben lang Vollgas und bei ihr geht es also ein bisschen mehr mit Ruhe, ein bisschen langsamer, ein bisschen Verträumtheit ist dabei und das habe ich erst gemäß lernen umzunehmen. Tut mir heute oft noch nicht so leicht, aber es ist ganz, ganz schön für mich, auch das so zu sehen und auch zu sehen, was das mit mir macht, weil da kann ich auch mal zur Ruhe kommen, wenn ich mich da jetzt einlasse.
Merkst du, dass sie dann in der Früh trödelt als Waffe, sagen wir so, oder dass sie Bauchweh kriegt oder wie?
Na, also sie trödelt nicht einmal bewusst, aber bei ihr geht halt alles ein bisschen langsamer. Und natürlich, weil man unter Zeitdruck ist, dann wird es dann oft recht stressig und ist dann die Entspannung oft nicht so leicht.
Spannend. Monika Niederstädter heute in Feuer und Flamme für diesen Sonntagvormittag auf Südtirol 1. Ja, und mit einer ehemaligen Sportlerin, die bis heute weiß, wie echter Schweiß schmeckt, nach täglichem, mehrmaligem sogar wahrscheinlich Training, die aber auch weiß, wie sich tosender Applaus anhört, die ehemalige Hürdenläuferin Monika Niederstädter aus Meran, Olympia in Sydney, vor diesem vollen Stadion. Ist das einer der Momente, von denen du manchmal noch zehrst und träumst? Oder was waren so diese Momente?
Ja, das ist ganz starker Moment, den ich einfach für mich gespeichert habe. Also im Kopf, im Herz, überall. Wenn ich da daran denke, dann kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Es wurde wirklich Stadion pumpvoll. Da waren 120.000 Leute. Mit mir ist eine Australierin im Vorlauf gewesen. Und das heißt, die haben sie alle laut alles umgefeuert, aber ich habe das einfach auf mich übertragen und das war wirklich ein Gefühl, das unbeschreiblich ist, ja.
Cool. Ein Moment, wo du so richtig geweint hast vor Enttäuschung, waren das so vierte Plätze oder?
Nein, es ist zum Beispiel der Lauf bei den Olympischen Spielen, ist überhaupt nicht gut gegangen. Und das Interessante ist aber, dass ich heute mit Olympischen Spielen in Sydney eigentlich die positive Erinnerung verbinde. Und das Ergebnis ist für mich eigentlich nicht mehr so wichtig. Damals natürlich war das Ergebnis wichtig. Es war da ein Riesensturm und die mir ist vorgekommen. Es ist so ein Albtraum, dass ich auf den Platz renne und nicht weiterkomme. Leider war es kein Traum, das war Realität. Und ja, also da war ich dann froh, dass ich danach einen Monat Urlaub enden zugehen kann, dass ich nicht mehr dann heimfahren und mit dem stellen, so auch in die Medien und so. Und dann habe ich das gekannt, in Ruhe ein bisschen verdauen, aber das war sicher eine große Enttäuschung. Es waren mehrere Enttäuschungen dabei. Es war 2003 in Paris bei der Weltmeisterschaft. Da war ich davor in super, super Form und beim Rennen selber ist nach 300 Meter die Kraft ausgegangen. Mhm. Ich habe dann auch am gleichen Tag noch ein hartes Fieber gekriegt, da war einfach ein Infekt da. Das Enttäuschende war für mich damals so richtig die ganze Härte von dem Ambiente im Sport zu spüren zu kriegen, weil ich da wirklich danach von den Leuten im Verband, von der Nationalmannschaft und von den Trainern entweder bin ich ignoriert worden, oder sie haben mich beschuldigt, wie kannst du so versorgen? Und da habe ich halt einfach für mich gesehen, wie hart der Sport sein kann, dass man da oft eine Nummer ist. Und da geht es leider um Leistung zu bringen und der Rest ist gleich. Weil es hat niemand gefragt, wie geht es dir, sondern es ist leider um meine Leistung gegangen.
Dass du 2006 schwanger geworden bist, das hat dich so ein bisschen gerettet, sagst du heute.
Ja, auf alle Fälle, das ist mir sehr zugute gekommen. Als Frau hat man ja die Möglichkeit, eine Karriere so zu beenden, weil ich glaube, es ist allem schwer, einen richtigen Moment zu finden. Man hat allem noch Ziele und weiß, was man noch leisten kann, aber auch als Leistungssportler muss man auch wissen, dass die Zeit irgendwann vorbei ist. Aber da in richtigen Zeit für einen Absprung zu finden, ist schwierig und bei mir ist zum Glück die Helena gekommen und das war eigentlich die beste Lösung.
Zurück zu den Medien. Du hast vorhin gesagt, du bist ihnen ein bisschen ausgekommen, dadurch, dass du noch einen Monat weg warst. Ist dieses Gehämmere nach so einem Wettkampf, wo man sich rechtfertigen muss, ist das wirklich so anstrengend für einen Sportler?
Natürlich, wenn der Wettkampf gut gegangen ist, dann ist es schön, weil dann möchte man der ganzen Welt erzählen, wie glücklich man ist und was man geleistet hat und wie stolz man ist. Aber wenn es nicht gut gegangen ist, dann ist es schon sehr hart und auch oft deprimierend, wenn man sich da ständig rechtfertigen muss, weil man muss ja mit seiner eigenen Enttäuschung erst einmal zurechtkommen und man ist ja selber derjenige, der am meisten enttäuscht ist. Ja, ich habe dann auch gelernt, die Enttäuschung nicht allem so zu sagen in den Medien, um einfach ein bisschen neutraler und oberflächlicher zu bleiben, weil es dann selber dann oft besser geht. Aber das muss man halt erst mit der Zeit lernen.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ein schönes Wochenende und einen schönen Sonntag, Südtirol. Eine sehr spannende und taffe, aber gleichzeitig auch sehr feinfühlige und freundliche Frau ratscht sich heute mit uns durch diesen Sonntagvormittag. Die Sportpsychologin und früher erfolgreiche Hürdenläuferin Monika Niederstädter. Man hat verdammt harte Konkurrenz, wenn man dir es zum Frühstück recht machen möchte. Nämlich selbstgemachten Honig von eigenen Bienen, ist sie gewöhnt. Selbstgebackenes Brot zum Teil oder selber gemachten Kräutertee von der Mama. Ich kann da nur schwer mithalten, wie schaut's aus? Genießt du ihn?
Ja, ist super guter Tee, also da fällt überhaupt nichts. Nein, also.
Meiner Schwiegermami aus dem Garten, besser als gar nicht. Was packt deine Mami in diesen Kräutertee hinein? Was ist da drinnen?
Also ganz unterschiedlich. Bei meiner Mama ist es so, dass wenn sie Wanderungen macht, besonders im Frühling und im Sommer, dann hat sie allem einen Sackel dabei und schweift dann aus und geht auf Kräutersuche.
Sind das Kräuterhexen-Gene, die du geerbt hast, oder?
Das denke ich mir selber oft, da muss ich sagen, leider nicht. Aber jetzt natürlich, wenn ich selber Familie habe und echt auf gesunde Ernährung schaue, dann denke ich mir oft, ja, ich sollte mich da schon ein bisschen einführen lassen, weil vielleicht kommt ja das Interesse durch die Beschäftigung damit.
Aber du ernährst dich ja ganz bewusst, also ihr seid da schon, ihr nehmt euch viel Zeit fürs Essen und viel.
Ja, also besonders das Frühstück ist bei uns sehr ausgiebig und sehr wichtig. Es ist auch sonst so, also mir kommt vor, so als Mami von relativ kleinen Kindern, da steht man wirklich den ganzen Tag in der Küche, weil da hat man gerade das Frühstück weggekramt, dann ist schon wieder Halbmittag und dann muss man Mittag kochen und dann ist Nachmittag auch wieder Obst oder Joghurt und am Abend kocht man ja früher, weil die Kinder früh ins Bett gehen und ja, also das ist schon oft auch ein bisschen mühsam und deshalb am Wochenende sage ich immer so, jetzt ist mein Mann dran, einmal ihn zu bekochen.
Philipp, mach du. Was macht er dann? Was kann er gut?
Ja, kennen tut er viel gut. Also er kocht eigentlich grundsätzlich besser als ich, er ist viel erfinderischer und traut sich mehr. Aber meistens ist es so, dass wenn wir daheim sind, dann ist er irgendwo draußen, nur beim Holzhacken oder irgendwas. Und dann kommt er um 5 Uhr eins und macht schnell eine Carbonara, den es alle gut schmeckt.
Heute hörst du mal nicht zum Frühstück Südtirol 1, sondern du machst Südtirol 1 zum Frühstück. Welchen Hit hören wir mit dir jetzt? Worauf hast du Lust?
Also Prayer in Sea von Lilywood und The Brick brauche ich momentan gern und dann tanze ich auch richtig fest mit meinen Kindern und wir haben einen großen Spaß.
Sagt sie mit dem Handy in der Hand. Ist da deine Playlist drauf? Ja, klar.
Ja, leider eine kleine Playlist, weil ich nicht mehr viel Zeit habe, mich mit Musik für mich zu beschäftigen.
Umso mehr genießen wir es jetzt hier auf Studio 1. Lilywood and the Prick mit Prayer in Sea. Was macht mich stark? So das Motto des diesjährigen Tages der Sportpsychologie im Raiffeisenhaus von Lana am kommenden Freitag, zu dem wir nach 11 Uhr hier noch viel sprechen werden auf Südtirol 1 mit der Sportpsychologin Monika Niederstetter. Das starke Geschlecht, Monika, sind wir Frauen aus deiner Erfahrung, oder heißt es ja immer, aus deiner Erfahrung als Sportpsychologin, kannst du das unterschreiben?
Das kann man so vielleicht gar nicht so verallgemeinern. Was man sicher sagen kann, ist, dass Frauen und Männer ganz anders mit Stress und Belastung umgehen. Also die Männer, die tun das eher so ein bisschen bagatellisieren, die wollen sich das auch gar nicht eingestehen vielleicht, dass sie schwach sein und deshalb gelingt es ihnen vielleicht auch, das gar nicht so zuzulassen und wirklich stark zu bleiben. Die Frauen hingegen, die setzen sich damit auseinander und suchen auch viel mehr dann oft in Kontakt mit anderen, ins Gespräch mit anderen. Bei den Männern ist oft die Gefahr, dass das Verdrängen dann irgendwann einmal nicht mehr funktioniert und sie sich dann wirklich dem Problem stellen müssen und dann tun sie sich schwer.
Womit arbeitest du mit diesen Leuten? Also was machen die bei dir? Nur reden, reden, reden oder?
Also zu Beginn einer Zusammenarbeit, da geht es dann hauptsächlich um die Vermittlung von mentalen Trainingstechniken. Also wie du erst schon gesagt hast, visualisieren, wie kann ich mir einen optimalen Bewegungsablauf vorstellen. Dann gibt es Konzentrationsübungen, dann kann man sich einmal anschauen, wie ist die optimale Startvorbereitung. Und eben jetzt durch meine Ausbildung zur Entspannungstrainerin baue ich ganz viele Entspannungsübungen ein, weil gerade die Sportler eigentlich allem unter Strom sein, die trainieren und haben eine große Unspannung, aber umso mehr tun sie sich mit Entspannung schwach.
Tut Entspannung jetzt? Ich habe nämlich vor kurzem mit Denise Carbon gesprochen über das Thema. Dann hat sie gesagt, dann war sie mit mir auf Skitour und dann hat sie gesagt, eigentlich zu aktiven Zeiten hätte ich das nie machen dürfen, also einfach nur so ganz gemütlich da den Berg hinauf, weil das meinen Muskeln nicht gut getan hätte. Stimmt das? Also so dieses nicht angespannte Training, dass das gar nicht so gut tut.
Ja, da ist einerseits mal die muskuläre Belastung, die vielleicht sicher das langsame, entspannte Gehen kann sich sicher dahingehend auswirken, dass die Muskeln wirklich langsamer werden. Mhm. Aber ich mache Entspannung vor allem dahingehend, dass man auch lernt, mental abzuschalten, einfach mal in den Körper reinzuhorchen, Körper wahrzunehmen, wo sind Spannungen, die ich vielleicht gar nicht brauche, die ich loslassen kann. Und vor allem ist es so, dass manche Sportler einfach von der Umspannung her viel zu hoch sein und viel zu lang zu hoch sein. Die sind eine Stunde vor dem Start schon ständig beim Visualisieren und beim Pushen und wenn sie dann zum Start kommen, sind sie müde, leer und ausgelaugt. Ich nehme da oft so als Vorbild her in Body Miller. Also der soll wirklich anscheinend bis ganz kurz vor dem Start entweder lesen oder fast schlafen. Und dann schafft er es aber innerhalb von kürzester Zeit, sich zu aktivieren. Der ist ausgeruht. Also der hat seine ganze Energie fürs Rennen. Und das sollte das Ziel sein für einen Sportler, so lange wie möglich entspannt und ausgeruht zu sein. Und dann innerhalb von kürzester Zeit sich zu aktivieren. Und das ist etwas, was man lernen kann.
Das ist ja auch was, was man für den Alltag gebrauchen könnte. Also wenn man sagt, man hat irgendwie eine wichtige Prüfung oder einen wichtigen Vortrag. Wie mache ich das, dass ich mich in den 10 Minuten vorher, ich meine, das wird jetzt nicht gehen in einer halben Minute, aber so ein bisschen einen Einblick in diesen Trick.
Ja, also auf alle Fälle kann ich einmal sagen oder vorausschicken, es ist wichtig, die Sachen zu üben. Weil es ist ganz interessant, es sind oft Sportler, mit denen mache ich so speziell Atemübungen, weil über die Atmung ganz viel Entspannung passiert. Und dann kommen sie zu mir und sagen, das hat nicht funktioniert. Und dann sage ich, ja, hast du das geübt im Training? Nein, im Training brauche ich es ja nicht, aber im Rennen funktioniert es dann nicht. Und da ist einfach wichtig, dass man das auch außerhalb der stressenden Situationen eben übt. Und dann können das einfach so Rituale sein, wo man eben lernt, über die Atmung sich zu entspannen, indem man zum Beispiel innerlich mitspricht. Beim Einatmen sagt man, ich bin ruhig, und beim Ausatmen entspannt. Das ist dann so ein Atemmantra, da sagt man ruhig und entspannt, ruhig und entspannt. Und wenn man das so 5-mal sagt, dann stellt man eigentlich fest, dass, wenn man das übt, die Entspannung dann wirklich kommt. Und das sind dann oft kleine Übungen mit großen Effekten. Und das ist auch mein Anliegen. Ich habe ja viele Jugendliche, die zu mir kommen, und da sage ich allem, unser Ziel ist das, wirklich als Lebensschule zu sehen. Natürlich erwarten sie sich Leistungssteigerungen im Sport, aber dann kommen sie oft ganz überrascht und sagen, jetzt habe ich gesehen, dass mir das in der Schule auch hilft, ich kann mich besser konzentrieren, ich bin jetzt entspannter, nicht mehr so aufgeregt und so weiter. Und das sind auch die Rückmeldungen, die mich sehr freuen.
Ob jeder gute Sportler, jede Sportlerin, aus der was werden soll, inzwischen einen Mentalcoach braucht? Das fragen wir Monika Niederstädter im Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1 weiter, nach diesem Wochenendhit. Was sagt die Sportpsychologin Monika Niederstädter uns hier in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, dazu, wenn ich jetzt folgende landläufige Meinung anbringe, die ja manche haben? Oh, diese Sportler, die verstecken sich inzwischen hinter ihren Managern, hinter Mentaltrainern und irgendwelchen Psychologen. Die sollen anstelle laufen gehen und trainieren, wie sich's gehört, ohne Zicken zu machen, wie die anderen es früher getan haben, und ohne anderen die Schuld zu geben, wenn es mal nicht läuft. Dann reicht das schon zum Gewinnen.
Nein, da muss ich dazu sagen, dass eigentlich viele Sportler oft sogar zu viel trainieren, also und zu wenig regenerieren. Gerade dann im reiferen Alter, das habe ich auch bei mir selber gesehen, also wenn man da mal Richtung 30 geht, dann hat der Körper ja schon ganz eine große Erinnerung, aber man ist gewöhnt, so viel zu trainieren und meint, ich muss noch mehr trainieren. Und eigentlich müsste man da jetzt mehr schauen, das zu halten, was man hat, und aus seiner Erfahrung viel rauszuholen. Und nach vielen Jahren der Belastung braucht der Körper einfach mehr Ruhe, um sich zu erholen. Und die gestalten sich viele Sportler leider viel zu wenig. Oft ist 3 Tage Pause viel besser als 3 Tage hartes Training, weil in der Pause wird das Training verarbeitet und kann dann erst danach richtig rauskommen.
Haben es Sportlerinnen und Sportler heute schwerer als du damals zu deiner Zeit?
Das kann ich jetzt auch nicht so beurteilen. Was ich schon feststelle, ist, dass eine starke Tendenz zur Reizüberflutung da ist. Also es ist sein ständig online. Sie müssen sich überall mitteilen, auf Facebook, auf Twitter, und Fotos teilen und kommentieren. Und das ist sicher etwas, was Energie kostet und ablenkt vom Wesentlichen. Und da bin ich schon froh, dass das bei mir früher nicht war, weil ich glaube, es war sicher für mich auch eine Versuchung gewesen, da das mitzumachen.
Rätst du das deinen jungen Leuten manchmal? Lasst euch da nicht geißeln davon, von diesem Facebook?
Das ist ganz, ganz oft ein Thema. Also nicht live Facebook. Also einerseits Facebook, weil ich da auch sehe, gerade bei Weltklasse-Sportlern, die sehen dann, was ihm eine Konkurrenz tut. Mhm. Die sehen, die sind jetzt 2 Wochen auf Gran Canaria Trainingslager und ich sitze daheim. Und die machen sich dann Sorgen, dass die anderen zu gut werden und so weiter. Und das sind Informationen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Und das wird dann oft auch schon manipulativ eingesetzt. Also manche nutzen das ja aus und posten da Sachen, die vielleicht gar nicht stimmen, um die anderen nervös zu machen. Das andere Thema ist einfach das Handy, das sie am Abend noch mit ins Bett nehmen und die letzte Aktivität, die letzte Stunde vor dem Einschlafen, wird eigentlich ganz viel hin und her geschrieben, Nachrichten verschickt und wir können uns alle vorstellen, wie schwierig es ist, einzuschlafen, wenn man vielleicht nur auf eine Antwort wartet, die man nicht gekriegt hat. Und dann sagt man sich zwar so, jetzt schalte ich aus und schlafe ein, aber vielleicht schaut man noch eine Viertelstunde noch nach. Und dann ist die Antwort gekommen und man schreibt wieder zurück. Und dass da Schlafstörungen entstehen und die Leute einfach nicht abschalten können, das kann sich jeder denken, dass das dann die Folge ist. Und das finde ich schon bedenklich.
Du selbst unterstehst natürlich der Schweigepflicht, ist klar. Also jetzt abgesehen von deinen jungen Sportlern. Welche Sportler sind weltweit gute Beispiele dafür, dass sie psychologisch gut betreut werden und dass das auch funktioniert? Du hast vorhin einmal kurz Bodie Miller angesprochen, dass der das gut im Griff hat.
Ja, also da habe ich keine Ahnung, ob er sich das selber angeeignet hat oder ob er da vielleicht eine Beratung hat. Also weiß ich nicht, ich weiß von Österreich und besonders von Tirol, dass da eigentlich alle Verbände und Vereine mit Sportpsychologen und Mentaltrainern zusammenarbeiten. Da ist das schon ganz normal. Und da äußert sich dann eigentlich jeder auch ganz offen drüber. Bei uns in Südtirol sind wir da noch ein paar Schritte hinten. Es ist ja so, dass manche Sportler wollen nicht, dass man das sagt, weil sie wollen auch einen Vorsprung haben gegenüber der Konkurrenz. Die sagen, ich mache das, aber ich mache das heimlich. Die sollen nicht wissen, dass ich da auch noch einen Trumpf im Ärmel habe. Ist einerseits nachvollziehbar, aber andererseits sage ich, wenn ich zum Physiotherapeut gehe, dann verheimliche ich das auch nicht. Und deshalb, ja, eigentlich hoffe ich, dass das dahingehend die Tendenz geht, dass das eigentlich auch ganz normal wird, sich psychologisch beraten zu lassen im Sport, wie sich körperlich massieren zu lassen zum Beispiel.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Wir haben 11 Uhr hier inzwischen mit der Sportpsychologin und Entspannungstrainerin Monika Niederstädter aus Lana. Vertreiben wir uns heute hier den Sonntagvormittag zu Kräutertee und Aprikosenschnitten. Wir sind Monis Geheimnis auf der Spur, eine gute und flotte Mutter zu sein, gelassen zu bleiben im Beruf, seit 22 Jahren erfolgreich liiert zu sein mit ein und demselben Mann, ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Davon ratschen wir vor allem auch in der zweiten Stunde jetzt noch bis 12 Uhr weiter. Und dem Geheimnis eines Armin Zöckeler sind wir auch auf der Spur in den nächsten Minuten. Er ist ja recht frisch gebackener Wok-Weltmeister und wirklich ein absoluter Ausnahmesportler, der ja am nächsten Freitag auch im Mittelpunkt steht beim Tag der Sportpsychologie. Das hören wir gleich. Ihr Wochenendradio Südtirol 1 mit der Sportpsychologin Monika Niederstädter heute. Zu sich heim nach Lana hat Monika heuer den Tag der Sportpsychologie geholt. Nach Brixen ist heuer nämlich zum ersten Mal das Raiffeisenhaus in Lana Schauplatz der Veranstaltung an diesem Freitag jetzt, der kommt. Zur Frage, was macht mich stark? Sportlerinnen und Sportler diskutieren diese Frage und wir alle können uns eine Scheibe abschneiden davon im Publikum. Was werden die Säulen da sein, Moni?
Also es ist ganz interessant, bei der Themensuche haben wir erst gesagt, sollen wir mal etwas machen über Verletzungen und wie ich damit umgehe, weil das ja auch irgendwann fast jeden mal trifft. Aber dann haben wir gesagt, nein, das kehren wir lieber um und gehen von der Stärke aus. Und mentale Stärke im Sinne der Sportpsychologie bedeutet, ich kann zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Orten und unter verschiedenen Bedingungen das eigene Potenzial abrufen. Da gibt es zum Beispiel Studien, dass das eigentlich like, ca. 33% der Sportler schaffen. Und deshalb haben wir gesagt, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben uns da, es ist uns gelungen, Top-Sportler einzuladen, mit den Armin Zöckeler, der Tanja Cagnotto, der Claudia Schuler und die Naren March haben wir sicher ganz interessante Gäste, die uns zu dem Thema ganz, ganz viel zu erzählen haben.
Fangen wir an bei Armin Zöckeler. Was glaubst du da, Rodl als Armin Zöckeler? Was ist seine persönliche Stärke?
So wie ich ihn jahrelang kenne als Trainingskollege am Sportplatz in Lana, ist, dass er wirklich von Kindheit an selber eine große innere mentale Stärke ihm schon gehabt hat. Er hat sich nie draus bringen lassen. Für mich war zum Beispiel ganz beeindruckend, dass er es geschafft hat, 2006 in Turin Olympiasieger zu werden, weil die Rodler schon ja nicht so die große mediale Aufmerksamkeit haben. Und da war wirklich alle und gesagt, ja, der holt eh sicher Gold. Und das dann wirklich zu schaffen, zahlt schon von großer mentaler Stärke. Und andererseits in den letzten Jahren natürlich hat er auch sicher vielleicht wieder mit mehr Zweifel zu kämpfen gehabt, wie er in den restlichen Jahren seiner Karriere. Aber trotzdem hat er es allen wieder geschafft, das Optimale rauszuholen. Und das möchte man eben von ihm hören, worauf er das zurückführt, dass er die mentale Stärke einfach allem schon gehabt hat.
Claudia Schuler, was siehst du da, große Handbikerin?
Ja, bei der Claudia geht es auf und ab. Also sie hat sowohl große Erfolge als auch dann wieder Rückschläge, mit denen sie auch lernen muss umzugehen. Und dann wird sie Ihnen sicher eben erzählen, was sie auch aus Niederlagen mitnehmen kann. Weil um selbe geht es ja auch. Man kann ja aus Niederlagen dann mentale Stärke entwickeln für die Zukunft. Und dahingehend, da hoffe ich mir von ihr ein paar interessante Erfahrungen, die sie mit ins Tal.
Nächsten Freitag also Raiffeisenhaus in Lana, 27.03. Und mentale Stärke muss Moni Niederstädter vor allem momentan bei sich daheim zeigen. Gerade in ihren eigenen vier Wänden. Warum? Das hören wir nach diesem Südtirol 1-Hit. Südtirol 1 für Ihren guten Sonntagvormittag in Feuer und Flamme, heute nicht nur mit Südtirols bestem Musikmix, sondern auch mit einer der erfolgreichsten Sportlerinnen unseres Landes, achtfache Italienmeisterin über 400 Meter Hürden, lange Italienrekordhalterin Monika Niederstädter aus Lana, die heute in Meran lebt, inzwischen und zwar auf einer Baustelle.
Ja, leider.
Wie schaut es aus inzwischen mit euren Arbeiten daheim?
Ja, es geht schon was weiter, aber es dauert halt und ich merke, manchmal gelingt es mir gelassen zu sein, manchmal wäre ich ungeduldig, also da wird meine mentale Stärke auf die Probe gestellt, aber wenn man dann sieht, dass es dann noch schön wird, dann hat man auch die Geduld, das auszuhalten.
Ihr baut seit letzten Sommer jetzt, oder?
Ja, genau.
Da seid ihr mal ein paar Monate geflüchtet, das Figeljoch, oder?
Ja.
Das ist immer das Schönste.
Das war eine Entscheidung von mir, weil ich von Bekannten gehört habe, dass es eigentlich nicht angenehm ist, auf einer Baustelle, besonders mit Kindern, über längere Zeit zu wohnen. Und das, dadurch, dass Schulferien waren, habe ich mich entschieden, im Sommer mit den Kindern am Figeljoch zu verbringen. Und das war wirklich ganz, ganz eine schöne Erfahrung und sicher das schönste Geschenk, das ich in meine Kinder machen gekannt habe, weil da hat es einfach hauptsächlich viel Natur geben, Zeit, kein Fernsehen, kein Computer, einfach nichts. Und es hat auch mir gut getan.
Worüber kannst du dich so herrlich ärgern bei Handwerkern? Oder was bringt dich auf die Palme auf deiner Baustelle?
Grundsätzlich ist es Unzuverlässigkeit, was vielleicht ganz allgemein mich ärgert, weil ich eigentlich vom Typ her sehr zuverlässig bin. Was ich gemerkt habe, ist auch so über längere Zeit Lärm macht mich fertig. Ja, also ist für mich schwierig auszuhalten.
Wie wirst du, wenn du unrund wirst und so ein bisschen?
Ja, dann wäre ich sehr ungemütlich.
Kannst du schreien? Oder, nein, jetzt nicht schreien, aber ungut werden.
Ja, kann ich schon ungut werden und dann wäre ich oft gemein und das sage ich zum Beispiel meinem Mann, der Philipp, oft, dadurch, dass er halt die erste Adresse ist, kriege er es dann ab, obwohl es eigentlich mit ihm nichts zu tun hat und ich muss ihm da leider recht geben und werde versuchen, mich da zu bessern.
Ein Zeichen von Vertrautheit, dass man halt sich genau den holt, der einem am nächsten
genau.
Steht, ist schade. Du bist seit 22 Jahren mit deinem Mann zusammen, mit Philipp.
Ja.
Eine Oberschulliebe oder woher kennt ihr
genau,
euch?
Ja, genau, vom Maturaball. Am Maturaball haben wir uns kennengelernt.
Habt ihr ein Rezept dafür, dass man es gut miteinander aushält?
Ich glaube, unser Glück war, dass ich meinen Sport gehabt habe, also in den ersten Jahren in unserer Beziehung, weil da hat wirklich jeder sein Leben gehabt und wir sind nicht aufeinander oben gepickt und haben alles mit zusammen gemacht, sondern jeder hat seinen Inhalt gehabt, seine Freiheiten gehabt und so haben wir aber auch die Möglichkeit gehabt, allem wieder zueinander zu finden und da mit zusammen zu wachsen. Und jetzt durch die Kinder ist sowieso wieder ein großes nochmal eine große Veränderung und man wächst nochmal mehr zusammen. Aber es ist schon eine große Herausforderung, eben über die Jahre eine Beziehung allem lebendig zu halten.
Seien uns bisher drei Kinder. Es gibt vielleicht bald ein viertes.
Ja, es schaut so aus.
Das Geheimnis.
Es schaut so aus. Momentan schaut es gut aus und wir freuen uns fest.
Drücken dir ganz fest die Daumen, dass wieder richtiger Wonneproppen draus wird nach deinen Reihen. Wo Monika Niederstädter draufsteht, da war schon immer Vollgas drin. Wir haben vorhin gehört, sie ist eine ganz zuverlässige. Die Sportpsychologin und frühere Hürdenläuferin hat uns in der vergangenen Stunde schon erzählt, wie sie als Kind und Jugendliche mühelos und mit viel Freude zwischen Skifahren, zwischen Tennis, Laufen, dann noch Musikschule und Jungschar aufgewachsen ist. Dann kam das Sportpsychologiestudium und Sportkarriere nebeneinander. War aber dann 2006 wie erlöst, als sie schwanger war mit ihrer ersten Tochter und damit ihre Karriere beendet hat. Du bist inzwischen auch ganzheitlich, also ausgebildete ganzheitliche Entspannungstrainerin. Das ist ein sehr aktuelles Thema, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe die Ausbildung gewählt, zuerst einmal, weil ich gemerkt habe, die Sportler, mit denen ich arbeite, können sich ganz schlecht entspannen. Und ich habe einfach für mich gesehen, ich fühle mich zu wenig ausgebildet, um ihnen das gut zu vermitteln. Im Laufe des Kurses war es dann aber allmehr eine Selbsterfahrung. Ich habe gemerkt, ja, eigentlich muss ich da mal bei mir anfangen, um authentisch zu sein, weil ich grundsätzlich in meinem Alltag auch nicht allem entspannt bin oder viel zu wenig entspannt bin. Und deshalb ist das für mich ganz, ganz eine schöne Erfahrung. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass ich da jetzt vielleicht auch die Möglichkeit habe, in der Beratung ein bisschen vom Leistungssport wegzukommen. Eben mit Kursen, die ich einfach für Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche halt, wo es um Entspannung geht.
Wo sagst du, da ist Alarm angebracht? Wir nehmen jetzt nicht dich als Sportlerin her, sondern als Mami, derer es ja viele quer übers Land gibt. Wo ist da die Grenze, wo du sagst, hoppla, da muss man jetzt was tun und am Thema Entspannung arbeiten?
Ja, ich glaube, dass in unserer Gesellschaft grundsätzlich ein großes Problem da ist und das ist die Vereinbarkeit der Familien von Beruf und Kindern. Es werden noch verschiedene Lösungen gesucht, aber wenn ich mir so die Familien anschaue und da die einfach die Eltern, die gestresst sind, die Kinder, die von einem Kurs zum anderen geschickt werden, ohne eigentlich gefragt zu werden, ob sie das möchten. Nachher kommt man vier, das läuft nicht optimal. Das war jetzt zu weit auszuholen, was man da für die Gesellschaft ändern kann. Aber was ich einfach sage, ist ja, dass jeder für sich schon schauen soll, kleine Momente zu finden, entweder über den Sport oder auch einfach um Laie mal sich auf einem feinen, auf einer feiner Liege hinzulegen und mal in sich zu gehen, auf die Atmung zu horchen, im Körper rein zu horchen, einfach mal wieder zu lernen, mehr auf sich selber zu horchen, wie geht's mir eigentlich, weil dazu nehmen wir uns eigentlich viel zu wenig Zeit. Und was ich noch sehe, ist eben, dass die Kinder auch vielfach überlastet sind und da das hört man auch als Rückmeldungen von Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, dass die sich oft gar nicht mehr äußern vor. Also die wissen eigentlich gar nicht mehr, wie man ruhig ist, weil sie teilweise ihnen auch die Möglichkeit genommen wird, sich einmal zu langweilen und daraus wieder Kreativität zu holen. Weil leider viele Eltern in ihnen eine Überforderung einfach die Kinder noch schnell vor den Fernseher setzen oder ihnen schnell ein Tablet geben, wo sie können ein Spiel machen, aber in die Kinder damit auch viele Möglichkeiten nehmen, auch mal ein bisschen mit sich selber sich zu beschäftigen.
Inwieweit entspannen wir uns jetzt mit Musik? Weil das funktioniert schon auch, oder?
Also, ja, also Musik spielt bei Entspannung eine große Rolle. Ja.
Was hören wir jetzt, um uns ein bisschen, 3,5 Minuten zumindest, an diesem Sonntagvormittag zu entspannen mit dir?
Ja, als uralter U2-Fan würde ich mir wünschen, With or Without You.
Ja, sehr gerne. Das sind sogar 4,5 Minuten schon.
Ah, weiß ich nicht.
Auf Station 1 für Monika Niederstädter in Feuer und Flamme heute.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit der Burggräflerin Monika Niederstädter heute. Zu aktiven Zeiten als Hürdenläuferin war sie großes Vorbild für viele kleine Leichtathletinnen und Leichtathleten, die nach ihr gekommen sind. Für wen bist du denn heute Feuer und Flamme, wenn wir uns so die Sportlerinnen und Sportler anschauen? Wo kannst du richtig, oh, ist das ein toller und eine tolle sagen?
Also wo ich richtig begeistert bin, ist vom Roger Federer. Also er gefällt mir allem schon als Sportler, aber vor allem auch als Mensch. Im Tennis sehe ich ja ganz oft, dass die Leute versuchen, so mit Tricks zu arbeiten und ein bisschen den Gegner nervös zu machen. Und das geht dann Richtung Unfairness. Und er ist für mich das beste Beispiel. Und dann nehme ich ihn auch einmal her und sage, bleib bei dir, bei deinen Stärken. Und dann musst du nicht unfair sein, um ein Spiel zu gewinnen. Und da ist er für mich einfach das beste Beispiel. Ein Gentleman auf dem Platz und neben dem Platz. Und deshalb, würde ich sagen, ist er so für mich ja schon ein Vorbild für alle Sportler.
Tennis ist schon so eine Sportart, oder? Wo es brutal auf Nervenstärke ankommt, wenn die da manchmal so zwei Sätze hinten sind und dann. Ja. Also Tennis ist was Faszinierendes.
Tennis ist ganz, ganz ein toller Sport. Ich habe, bis ich 16 Jahre alt war, auch Tennis gespielt, auch wettkampfmäßig. Und habe allem gesagt, ich möchte wieder einmal umfangen. Jetzt ist es noch ein Kind und den anderen ist leider nie dazu gekommen, aber irgendwann werde ich sicher wieder umfangen, Tennis zu spielen. Derweil ist mal der, mein Bezug der, dass ich mit verschiedenen, hauptsächlich Tennisspielerinnen zusammenarbeite. Und da sehe ich einfach, welche Rolle da die mentale Stärke spielt. Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, bei sich und bei seinen Stärken zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen von der Gegnerin oder vom Gegner oder auch von den Zuschauern. Und das ist für mich ganz, ganz eine spannende und eine tolle Arbeit.
Halbe Stunde haben wir noch. Gemeinsam mit Monika Niederstädter zu Südtirols beste Musikmix am Wochenende. Ja, und mit einer sehr zielstrebigen und flotten jungen Frau und Mutter, vielfache Italienmeisterin über 400 Meter Hürden und heute Sportpsychologin und Entspannungstrainerin Monika Niederstädter. War es manchmal für dich selber anstrengend, Monika zu sein, bei dem, was du alles so gemacht hast und was du immer so perfekt gemacht hast, wie du selber ja sagst?
Also so habe ich das jetzt noch nie gesehen. Die Frage habe ich mir eigentlich noch nie gestellt. Aber ich glaube nicht, danach. Also ich war eigentlich allem glücklich mit meinem Leben, das ich gedarft haben führen.
Also ich denke mir, weil es ist manchmal auch eine Gabe, dass man sagt zu sich selber, ach, lass halt 5 Grad sein jetzt. Das gibt Ruhe, weißt du, wie ich meine? Und wenn man jemand ist, der das immer perfekt machen will und wenn man da dann nicht den richtigen Charakter dazu hat, dann kann das anstrengend sein für einen selber. So habe ich das gemeint.
Ja, also wenn ich es so sehe, dann sicher. Also ich habe mir die Latte allem hochgelegt. Ich habe zum Beispiel 1 Monat vor die Olympischen Spiele oder 2 Monate vor die Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 wollte ich unbedingt meine Diplomprüfung machen, um das Psychologiestudium zu beenden. Das hätte ich ein halbes Jahr oder noch ganz in Ruhe machen gekannt. Aber in dem Moment habe ich einfach das gewählt abschließen und habe es getan. Es hat mich aber sicher Kraft gekostet, im August auf die Diplomprüfung zu lernen und statt mich voll auf die Olympischen Spiele zu konzentrieren. Aber andererseits war ich danach im Kopf frei. Bei mir ist halt so, wenn ich mir was vornehme, dann erreiche ich es auch meistens. Aber oft ist halt auch ein großer Kraftaufwand dahinter. Ja.
Sendet dein Körper Signale? Monika, jetzt wird es zu viel. Hast du dann Bauch und nervösen Magen oder sowas? Oder nein?
Ja, dann kommt erstens einmal eine ganz große Müdigkeit. Die ist bei mir zum Beispiel gekommen, nachdem ich meine Karriere beendet habe. Da war ich schon schwanger. Aber ich spüre auch heute noch oft so, wenn ich es streng habe, eine große Müdigkeit in mir, also eine mentale Erschöpfung. Und ich glaube nicht, dass die aus meinem jetzigen Alter kommt, sondern ich glaube, die kommt, die schleppe ich noch mit aus meiner aktiven Zeit. Weil ich es da wirklich über Jahre ganz extrem streng gehabt habe. Umso mehr ist es für mich jetzt wichtig, dass ich einfach schaue, trotz der ganzen Verpflichtungen und Kinder auf mich zu schauen. Und eben die Botschaft kann ich eben einfach hauptsächlich in alle Frauen geben, dass es hilft nichts, einmal auf alle anderen zu schauen, wenn es einem selber nicht gut geht. Also deshalb ist es wichtig, auf sich selber schon zu schauen.
Das leidige Thema Doping. Was geht da in deinem Kopf vor, wenn es wieder die Nachricht gibt, den hat es erwischt, die hat es erwischt?
Ja, es macht mich traurig und zornig. Ich wurde früher, zu meiner Zeit, vielleicht zum Selbstschutz oder auch nicht, einfach naiv, weil ich einfach nicht gewählt habe, sehen, dass vielleicht rundum gedopt wird. Ich war in der erweiterten Weltspitze, ich war 4. bei der Europameisterschaft, 12. bei der Weltmeisterschaft und für mich war eigentlich allem klar, dass es ganz normal ist, dass es auf der Welt Frauen gibt, die noch schneller sind als ich.
Ja, klar.
trotzdem glaube ich, dass sicher öfter welche drunter waren, die nicht sauber waren. Und deshalb so gegen Ende meiner Karriere habe ich mir oft die Frage gestellt, wo die stehen, wenn alle sauber waren. Mhm. Ich habe aber auch die Einstellung gehört von anderen Sportlerinnen und Sportlern, die gesagt haben, mich würde es mal interessieren, wo die stehen, wenn ich da bin. Und die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt, weil das ist für mich eigentlich nie in Frage gekommen. Meine Kinder, die fragen mich oft, weil sie aus der Zeitung und aus dem Radio und aus Gesprächen, die ich halt oft geführt habe, sie auch vom Top im Fall Schweizer das so ein bisschen mitgekriegt haben. Und dann fragen sie ja, wieso tut das jemand? Und dann versuche ich halt zu erklären, dass es sowohl im Sport als auch sonst leider Menschen gibt, die betrügen und nicht ehrlich sein. Und das, glaube ich, muss man akzeptieren, sonst braucht man Leistungssport nicht machen.
Jetzt zum Schluss meine letzte Frage. Es gibt so etwas Nettes zu dir. Und zwar, einmal hast du gesagt, du hast es sehr genossen, dass du in der Schule immer schneller warst als die Buben beim Laufen. Das finde ich super, kann ich sehr gut verstehen. Und andererseits hast du gesagt, du hast immer ein bisschen darunter gelitten, dass du zu mager warst. Ja. Weil heutzutage die Mädchen, die sagen, oh, und ich habe hier halben Kilo zu viel und hier halben Kilo zu viel. Aber es gibt auch das Umgekehrte.
Ja, ich war ganz, ganz ein großes Extrem. Ich habe wirklich sehr darunter gelitten in meiner Kindheit und auch in meiner Jugend. Ich war so eine Spätentwicklerin. Ich war einfach so, so dünn und dann, die Leute haben mich umgeschaut und haben gesagt, Ma, bist du dünn? Und das, ich habe wirklich darunter zu leiden gehabt. Und da ist aber vielleicht auch dann ein bisschen meine Unsicherheit hergekommen, weil ich habe mich allem körperlich unterlegen gefühlt. Und der Sport hat mir dann eben geholfen, weil ich gesehen habe, auch wenn ich so dünn bin und keine Muskeln habe, sondern leihe Haut und Knochen bin, bin ich trotzdem schneller als alle anderen. Und da habe ich einfach gesehen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wie man körperlich benannt ist, dass man das akzeptieren muss, so wie man ist. Und jeder kann das Beste aus sich machen.
Das war es fast schon für heute in Feuer und Flamme, unserem gemütlichen Frühstücksratscher hier auf Südtirol 1. Unser Frage-Antwort-Spiel ist es noch, mit dem wir auch diesen Ratscher beenden mit Monika Niederstädter nach diesem Wochenendhit. Die Sportpsychologin Monika Niederstädter im Endspurt, hier ist es in Feuer und Flamme für heute, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Wir haben es 11:55 und bevor wir mit unserem Frage-Antwort-Spiel Abschied nehmen, noch einmal wirklich die ausdrückliche Einladung für den kommenden Freitag, den 27. März im Raiffeisenhaus in Lana zum Tag der Sportpsychologie. Vor allem die Podiumsdiskussion in diesem Rahmen mit namhaften Sportlern wie einer Tanja Cagnotto oder einem Armin Zöckeler. Aaron Marsch wird auch dabei sein und Claudia Schuler. Die wird Moni moderieren. Das finden Sie alles auf einen Klick auf unserer Website im Beitrag zu diesem Sonntagsfrühstück hier. Und damit auf in den Endspurt, Moni, unser Frage-Antwort-Spiel. Die Laufbahn unter den Schuhen zu spüren ist für mich.
Heute ist vielleicht nur ein bisschen Wehmut und früher war es mein Alltag.
In meinem Leben ist der Sport
sehr wichtig, aber nicht mehr so wichtig wie früher.
Die größte Gänsehaut als Sportlerin hatte ich
im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney.
Der schwerste Verzicht als Sportlerin damals war für mich immer.
Ja, zu lang von daheim weg zu sein, war nicht fein.
In der Fastenzeit, da.
Hat es Jahre gegeben, wo ich auf Süßes verzichtet habe, hat es Jahre gegeben, wo ich auf Fernsehen verzichtet habe. Und heuer tue ich einfach ein bisschen achtsam leben.
Meine Menschenkenntnis
hilft mir in meinem Beruf sehr.
Und ist sie sehr ausgeprägt? Hat das mit Studium zu tun oder weil du ein Mensch mit feinen Antennen bist generell?
Ich glaube sehr grundsätzlich. Wahrscheinlich habe ich deshalb als Psychologiestudium gewählt. Ich denke, da ist der Zusammenhang.
Bei Menschen achte ich am meisten auf?
Aufs Lächeln.
Monika, in drei Worten ist... Zuverlässig kann ich jetzt schon einmal sagen, oder?
Ja. Zuverlässig, fleißig und einfühlsam.
Ich lache gerne über.
Ja, in so ganz einem bestimmten Humor. Ich merke so Verwechslungen, Verwechslungskomödien, da kann ich Tränen lachen.
Zum letzten Mal geweint habe ich.
Ja, ist gar nicht so lang her, leider.
Du bist eine Vielleserin, immer schon gewesen. Was liest du gerade? Ich lese gerade.
Wenn ich mal ein bisschen zum Lesen komme, dann lese ich gerade vom Jorge Bucay. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte.
Du bist auch so eine Parallelleserin wahrscheinlich. Nicht nur ein Buch da liegen am Nachttisch, sondern...
Ja, also ich habe oft so Elternratgeber oder Erziehungssachen. Da lese ich dann jetzt das ganze Buch und dann, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, gefällt es mir oft, mal wieder einen schönen Roman zu lesen. Aber ich muss sagen, ich komme leider wenig dazu.
Weil wir gerade beim Nachttisch sind. Nachts träume ich.
Ganz unterschiedlich. Aber jetzt habe ich wirklich einmal vom Sport geträumt, dass ich einen Wettkampf gemacht habe und mich gewundert habe, wie soll ich jetzt, wo ich nicht mehr regelmäßig trainiere, einen Wettkampf packen. Und ich habe mich so gewundert über die ganze Situation und in der Früh habe ich eigentlich müsste lachen, weil mir das nach Beendigung meiner Karriere habe ich öfter davon geträumt, aber jetzt eigentlich nie mehr.
Witzig träumen ist schon witzig, oder?
Ja, was macht ja, interessant.
Das Schrägste, was ich in meiner Handtasche habe, ist...
Unordnung. Leider.
Das ist normal, nicht Stress.
Schon, ja, für mich nicht, nicht Stress, aber leider.
Naja, bräuchte man sonst viele kleine Täschchen, wo man alles Mögliche unterbringen kann. Meinem Mann Philipp möchte ich an dieser Stelle sagen, das.
Ja, das ist schön, ihn an meiner Seite zu haben. Und dass ich seine Geduld bewundere, die er mit mir oft hat. Und dass ich hoffe, dass wir mindestens noch weitere 22 Jahre miteinander gut aushalten.
Meinen 3 Kindern wünsche ich, und meinen bald 4.
Ja, dass sie ihren Weg im Leben finden, der einerseits unbeschwert sein soll, aber andererseits doch soll auch dabei sein, dass sie mit Entschlossenheit, Selbstständigkeit und Selbstsicherheit durchs Leben gehen.
Ein richtig gutes Mittagessen wäre jetzt für mich.
Ja, in der Schwangerschaft habe ich ganz oft Lust auf Wiener Schnitzel mit Pommes. Was schon nicht so mein Fall ist.
Wir hoffen, das hat der Philipp jetzt gehört. Brauchen wir heute. Monika Niederstädter, vielen, vielen Dank für deine 2 Stunden, die vergangenen. Ganz viel Erfolg für den kommenden Freitag, für eure Veranstaltung. Und viel Erfolg und viel Freude bei allem noch, was auf dich wartet.
Danke.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Mit Sarah Bernardi.